Als ich vor 2, 3 Monaten das letzte Mal gepredigt hatte, hatte ich darüber gesprochen, wie wir in unserem Umfeld für die Menschen um uns herum Gott greifbar machen können. Und da war so einer der Hauptaspekte, so dieser Gedanke, wie wir ein König sein können für die Leute um uns herum und wie wir ein Priester sein können. Also wie wir ja mit ihnen umgehen, wie wir Gott für sie ja greifbar und sichtbar machen. Und ich habe einiges davon erzählt, wie ich Gott erlebe. Und was ich total cool fand, war, dass so viele von euch nachher auf mich zugekommen sind und mir, ja, ihr habt mir eure Geschichten erzählt, was ihr mit Gott erlebt habt. Und das hat mich überwältigt, das hat mich total ermutigt. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Ich finde es total wertvoll mitzubekommen, was ihr mit Gott erlebt, weil ja, mir hilft es einfach, mich immer wieder danach auszustrecken, das auch für mein Leben zu erleben. So dieses, ja, vielleicht hast du irgendwie einen Durchbruch erlebt. Gott hat dich durch eine Krise getragen. Gott hat dich geheilt von Folgen von einem Unfall oder von einer Krankheit. Und vielleicht habe ich was Ähnliches oder was ganz anderes in meinem Leben und denk so, ja, schön, dass du das mit Gott erlebt hast. Dann kann er das ja vielleicht auch bei mir tun. Und ein besonderes Erlebnis war, als ich mit David gesprochen hatte, er hatte das ja vorhin schon erzählt, ich hatte ihn gefragt, ob er das heute auch erzählt hier. Mich hat das total überwältigt, dass Gott nicht nur Gebet braucht, sondern auch einfach so im Gottesdienst hier was tut. Das ist, überwältigt mich irgendwie jedes Mal. Und wenn ich in dieser Atmosphäre bin von Gott tut was, da geht was, da passieren tolle Dinge, dann dauert es einen Moment, dann kommt auch so ein Gedanke wie, ja, das ist richtig, richtig gut, aber was ist mit den ganzen Pausenzeiten zwischendurch? Was ist mit den Wochen und Monaten, wo nichts passiert, wo Gott vielleicht zu schlafen scheint, wo ich bete und ja, Schweigen da ist? Was ist dann? Wie gehe ich dann damit um? Und das fordert mich heraus, weil auf der einen Seite sehe ich in der Bibel diese zig Heilungen. Und wenn wir uns das mal anschauen, ich würde davon ausgehen, dass Jesus ungefähr so etwas über 30.000 Heilungen und Befreiungen erlebt hat in den 3 Jahren. Sagen wir, 3 Jahre sind ungefähr 1.100 Tage, im Durchschnitt 30 Heilungen pro Tag, sind wir 33.000. Ist doch eine Ansage, oder? Und wir? Ich habe vielleicht 1 oder 2 pro Jahr. Also da ist dieses, was in der Bibel steht, und gleichzeitig ist da aber auch meine Erfahrung. Die einzelnen Male, wo ich was richtig Gutes erlebe, aber auch Sachen, Situationen, wo ich nichts erlebe, wo ich gebetet habe und vielleicht eine Enttäuschung erlebt habe. Wo es anders gelaufen ist, als ich mir das vorgestellt habe. Wo ich nicht verstehe, warum Gott was tut oder was nicht tut oder zumindest was anderes tut, als ich mir das wünsche. Und heute möchte ich genau um diese Frage sprechen. Wie gehen wir damit um, wenn Gott nicht das tut, was wir uns vorstellen? Wie können wir uns nach dem Ausstrecken, was Gott tut, auch in Zeiten, wo wir das Gefühl haben, dass Gott schläft. Es ist ein Spannungsfeld. Und Gott lädt uns aber ein, in seine Dimension zu kommen. Er lädt uns ein, Teil von seinem Reich zu werden, Zugang zu haben zu seinem Wirken. Das heißt nicht, dass du jeden Tag 100 Menschen zu Jesus führst oder dein gesamtes Arbeitsumfeld auf einmal keine Krankheiten mehr hat. Es heißt, dass du Zugang hast dazu. Wir müssen uns da keinen Krampf draus machen. Spannungsfeld bedeutet aber auch, dass ich meine Erfahrung als Erfahrung stehen lassen muss. Ich darf nicht hingehen und sagen, meine Erfahrungen bestimmen mein Leben und ich senke damit den Standard der Bibel. Weil wenn mein Maßstab meine Erfahrungen sind, dann habe ich einen sehr kleinen Maßstab und bin immer konfrontiert mit der Bibel, die einen anderen Maßstab hat. Vielleicht erreiche ich das nie, was in der Bibel steht, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht um diese Leistung an der Stelle, darum, wie viel passiert. Es geht darum, mit Gott zusammen durchs Leben zu gehen, Zugang zu haben und Gott sichtbar zu machen in meinem Umfeld. Und das hängt ganz stark damit zusammen, wie ich über mich selber denke und wie ich über Gott denke. Oder mal in Worten gefasst, wie Persönlichkeitsseminare das wahrscheinlich ausdrücken würden, was ist mein Selbstbild und was ist mein Gottesbild? Die Welt sagt, deine Erfahrungen bestimmen dein Leben. Gott lädt uns ein, dass unser Glaube unser Leben bestimmt. Und da möchte ich mich immer wieder neu nach ausstrecken. Es kann sein, dass da Gewohnheiten sind in meinem Leben, die mich klein halten wollen, die mich auf dem Maßstab meiner Erfahrung halten wollen. So, Philipp, du hast da an der Stelle gebetet und es ist nichts passiert. Vielleicht möchte Gott diese Art von Krankheiten nicht heilen, wenn du betest. Vielleicht möchte auch Gott gar nicht heilen jetzt die nächsten 3 Monate. Also so diese Zweifel, die kommen mir dann hoch. Und wie gehen wir damit um? In Römer 12, Vers 2 steht ein wunderbarer Vers. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut ist und was vollkommen ist. Gleicht euch nicht dieser Welt an. Also lasst es sein, die Erfahrungen zu eurem Maßstab zu machen. Sondern wandelt euer Denken. Also diese Einladung, dass das, woran wir glauben, unser Leben bestimmt. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen, die vor 2000 Jahren sehr gut zum Ausdruck gebracht hat, wie wir damit umgehen können, wie wir über uns selber denken, wie wir über Gott denken und wie uns das helfen kann, in diesen schwierigen Zeiten, in Herausforderungen, ja, zu Gott zu kommen, diesen Perspektivwechsel zu haben. Damals waren die Jünger in der Situation, wo sie ganz viel mit Jesus erlebt haben. Es ging die Post ab, es ist eine Heilung passiert, Befreiung passiert. Zig Menschen haben sich ihm zugewandt. Und dann plötzlich sind sie in einer Situation, wo sie mit Jesus im Boot sitzen. Matthäus 8, Vers 23 bis 27. Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Plötzlich brach auf dem See ein gewaltiger Sturm los, sodass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus aber schlief. Da traten die Jünger zu ihm und weckten ihn. Sie riefen, Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte den Winden und dem See und es trat völlige Stille ein. Die Leute aber staunten und sagten, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und die See gehorchen? Was hat die Geschichte jetzt damit zu tun, wie wir unser Denken erneuern können, wie wir diese Perspektive bekommen, mit Gott umzugehen, mit seinem Wirken? Das, was ich zuerst denke, ist eigentlich so ein Vorwurf zu Jesus, wo ich sage, Jesus, wie kann es sein, dass du in einer Situation einfach schläfst und nichts tust? Wieso interessierst du dich nicht für die Menschen um dich herum? Und das sind auch noch deine Jünger. Und was bildest du dir eigentlich ein, deinen Jüngern auch noch vorzuwerfen, zu wenig Glauben zu haben? Sie waren doch in einer ausweglosen Situation, haben sich direkt an dich gewandt. Sie waren in Not und haben gebetet. Was bitte ist daran falsch? Mir fällt es total schwer, in so einer Situation Verständnis dafür zu haben, wie Jesus reagiert hat. Und ich meine, offensichtlich hatte er ja kein Verständnis für seine Jünger. Oder vielleicht doch. Mal ganz salopp formuliert. Er liegt da im Boot und pennt Und als er geweckt wird, sagt er, nee, sorry Leute, ich bin nicht der nette Onkel, der sich um eure Probleme kümmert. Aber ich meine, zum Schluss hat Jesus ja dann doch die Kurve bekommen und für schönes Wetter gesorgt. Mal im Ernst. Die Leute feiern Jesus zwar, dass er nicht nur Menschen heilen und befreien kann, sondern auch das Wetter steuern kann. Aber in dieser Geschichte geht es um mehr. Es geht darum, warum hat Jesus geschlafen und warum hat er seinen Jüngern Vorwürfe gemacht oder warum hat er sie zurechtgewiesen? Ich würde es nicht Vorwürfe nennen, ich würde es Zurechtweisung nennen. Vor kurzem habe ich eine Predigt von Bill Johnson gehört, wo er auch unter anderem über diese Bibelstelle gesprochen hat. Und er hat einen sehr interessanten Gedanken da reingebracht. Er meinte, Jesus konnte schlafen, weil in der Welt, in der er gelebt hat, kein Sturm war. Jesus konnte schlafen, weil in seiner Welt kein Sturm war. Gott steht über jedem Sturm. In seiner Welt gibt es keine Stürme. Und Jesus hat aus dieser Identität heraus gelebt. Er hat aus dieser Welt Kraft geschöpft und gelebt. Wenn wir uns die Jünger angucken, die haben das nicht getan. Die waren in einer anderen Welt. Die waren in dem, was sie direkt vor Augen hatten. Das Boot hat gewackelt, die Wellen sind reingeschwappt. Es war lebensbedrohlich. Damals waren die Boote wahrscheinlich auch nicht so technisch wie heute, sodass ich denke, dass so ein kleineres Boot da durchaus in der Krise war. Die Jünger haben sich so verhalten, als ob sie ausgeliefert waren in dieser Situation. Nachvollziehbar, oder? Sie waren Opfer ihrer Situation, Opfer ihrer Umstände. Und in dieser Opferrolle haben sie sich an Jesus gewandt und haben gesagt, Jesus, bitte kümmere dich, bitte. Sie haben nicht als Bevollmächtigte gehandelt. Sie waren nicht da und haben gesagt, ja, eigentlich sind wir doch Jünger und eigentlich können wir doch das, was Jesus uns die ganze Zeit vormacht, umsetzen. Und entsprechend spricht Jesus diese Situation an. Und ich glaube, es geht ganz stark darum, aus dieser Opferrolle rauszukommen und die Perspektive zu bekommen, wer wir als Menschen eigentlich sind. Damals bei den Jüngern und heute bei uns. Wir dürfen aus Glauben handeln. Wir dürfen dieses Ausgeliefertsein, dieses, ja, wie soll ich sagen, diese Opferrolle, dass wir immer nur leiden müssen an unseren Umständen, an unseren Lehrern, an unseren Eltern, an unserem Chef, das dürfen wir hinter uns lassen und uns zuwenden, dass wir von Gott einen Stand gegeben bekommen haben, dass wir Kinder von Gott sein dürfen, die nicht in dieser Opferrolle leben brauchen. Wie gehen wir damit um, wenn Gott nicht das tut, was wir uns vorstellen? Wenn wir das Gefühl haben, dass er schläft? Aber da ist doch mein Chef, da ist doch mein Ehepartner, da ist doch meine Familie und diese blöde Situation in der Gemeinde oder was weiß ich was. Ja, aber wir sind nicht das Opfer. Gottes Absicht ist, dich und mich zu befähigen, als Kind Gottes zu leben, zu handeln und nicht einfach ausgeliefert zu sein. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter, dass Gottes Absicht ist, dass wir, wenn wir in dieser Identität leben, das auch weitergeben an die Menschen um uns herum. Das strahlt aus. Und das ist, glaube ich, wichtiger als zu zählen, wie viel Heilungen durch uns passiert sind, wie viele Menschen durch uns zum Glauben gekommen sind. Wichtig ist, wie wir diese Haltung als Kinder Gottes leben. Und letztendlich ist das ja genau das, was wir auch sonntags beten, wenn wir im Vater unser beten, dass dein Wille geschieht, dein Reich kommt, wie im Himmel, so auf der Erde. Wir dürfen ihn sichtbar machen. Wir dürfen ihn greifbar machen für die Menschen um uns herum. Als Kinder Gottes sind wir nicht mehr Bittsteller, sondern Botschafter. Wir betteln nicht mehr, dass Gott doch bitte kommen möge, sondern wir dürfen ihn in unserem Umfeld repräsentieren. Und im Glauben zu wachsen heißt genau das. Es heißt, da hineinzuwachsen, in diese Rolle, in diese Haltung als Kind Gottes. Und anzunehmen für mich, was Gott in der Bibel über mich sagt. Anfang vom Johannesevangelium, Vers 12 steht, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Und da steckt für mich genau das drin, dieses Ich darf da hineinwachsen. Ich darf Fehler haben. Ich darf das nicht von Anfang an unbedingt hinbekommen müssen, sondern ich darf mich da auf den Weg machen. Ich darf mich da auf eine Reise machen, das anzunehmen, immer mehr, Stück für Stück und wegzukommen von diesem ausgeliefert Opferrollensein und mich hinwenden dazu, dass Gott mich befähigt und bevollmächtigt. Mit unserer Identität ist auch ganz eng verbunden, wie wir Gott sehen. Also welches Gottesbild wir haben. Als die Jünger mit Jesus in dem Sturm auf dem See waren, ist das schon recht deutlich geworden, was ihr Gottesbild war. Die Jünger haben damals in Jesus Gott gesehen. Und Jesus ist ja auch 100% Gottes Sohn. Und sie waren seinem übernatürlichen Wirken so nah, dass sie in Jesus Gott gesehen haben und für sie klar war, dass ja alles, was Jesus tut, er als Gott tut. Und entsprechend war es für die Jünger auch selbstverständlich, sich an Jesus zu wenden und sagen, ja, wenn du Gott bist, kannst du doch auch das tun. Also, ich kann mich mit jedem Problem an Jesus wenden und er kümmert sich drum. Ihr Gottesbild war, Jesus löst meine Probleme. Und dann ist doch klar, warum sie ihn geweckt haben. Das war doch ganz logisch. Er war da, sie haben sozusagen gebetet, also das würden wir ja heute sagen, und sich ihm zugewandt, ihm hingewandt. Als Jesus auf der Erde gelebt hat, war er aber genauso, wie er 100% Gott war, war er 100% Mensch. Und damit gibt Jesus seinen Jüngern ein Vorbild. Ein Vorbild, dem sie folgen können und Vorbilder sind zum Nachahmen da. Damals haben die Jünger lernen müssen, dass es Zeiten gibt, in denen Gott etwas für sie tut und dass es Zeiten gibt, in denen Gott etwas durch sie tun möchte. Und das war so eine Situation, wo Gott durch sie was tun möchte. Er wollte sie bevollmächtigen. Er wollte, dass sie lernen, es selber zu tun, selber darin zu leben, wer sie sind. Und er hat sie eingeladen mit dieser doch sehr provokanten Aufforderung, so, warum habt ihr Angst? Warum habt ihr so wenig Glauben? Mich hätte das wahnsinnig provoziert damals. Und das ist eigentlich eine Einladung, umzudenken, zu sagen, nein, ich gehe diesen Schritt und ich nehme an, wer ich bin als Kind Gottes. Ich nehme an, dass Gott eine Vollmacht in mich hineingelegt hat. Ich nehme an, dass ich nicht mehr unter meinen Umständen einfach so leben muss, sondern dass ich selber entscheiden kann, dass ich selber gestalten darf und dass Gott mich da hineinführt in ein Freisein, in ein Wachsen und Erwachsenwerden als Jünger. Wenn Jesus nur als Gott die Wunder tut und Heilung schenkt, dann bin ich beeindruckt, ich bin dankbar. Aber ich bleibe Beobachter. Ich bleibe Bittsteller. Und erst, wenn ich anfange, diesen Perspektivenwechsel zu haben, zu sagen, ja, du bist genauso Gott, wie du mir deine Welt zeigst, bist du 100% Mensch gewesen und mir darin ein Vorbild, wie ich diese Welt selber für mich leben und ergreifen kann. Erst wenn ich das für mich annehmen kann, fange ich an, in diese Rolle als Kind Gottes hineinzuwachsen. Jesus wünscht sich dass wir als Bevollmächtigte leben, dass wir Vollmacht bekommen. Beziehungsweise eigentlich ist es ja nicht die Frage, habe ich jetzt Vollmacht oder habe ich keine? Es ist nicht die Frage, hat Gott sie mir gegeben oder nicht? So oft zweifeln wir daran. Ich weiß, zumindest mir geht es ja so, ne? Zum Motto, kann ich das jetzt? Bin ich da eigentlich zu bevollmächtigt, in dieser Situation mal irgendwie reinzusprechen, meinen Stand einzunehmen, was anzusprechen, dafür zu beten, darum zu ringen, dass Gott da was tut? Aber es geht nicht darum, ob ich die Vollmacht habe, sondern ob ich sie annehme. Nicht darum, ob Gott sie mir gegeben hat, sondern ob ich sie für mich ganz persönlich ergreife und anfange, darin zu leben. Und dann kann ich auch in Zeiten, in denen Jesus schläft, in meinem Leben glauben. Dann kann ich auch vertrauen, dass Jesus die Situation unter Kontrolle hat. Dann kann ich glauben, dass es auch manchmal dran ist, selber Schritte zu gehen und nicht Jesus alles machen zu lassen. Dann bin ich vom Bittsteller zum Botschafter geworden, von demjenigen, der rumbettelt und sagt, bitte, bitte mach doch, zu dem, Jesus, wie können wir das Ganze jetzt gemeinsam machen? Dann ist Jesus für mich nicht mehr der unerreichbare Löser meiner Probleme, sondern Vorbild, wie ich sein Reich in meinem Umfeld sichtbar machen kann. Und dazu möchte ich uns Mut machen, diesen Perspektivwechsel zu haben. Mal zu schauen, wo stehen wir eigentlich heute Morgen, wo stehen wir in den letzten Wochen? Wie schauen wir auf die Herausforderungen? Wo erleben wir coole Sachen, wie wir sie heute Morgen schon gehört haben hier? Was wir echt feiern können, wo Gott sichtbar wird? Und wie gehen wir damit um, wenn wir das nicht so erleben? Wir sind gerufen, Kinder Gottes zu sein und darin zu leben. Zum Abschluss möchte ich gern noch, dass wir ein Lied zusammen singen, das so zum Ausdruck bringt.